Heute zu Gast die Cyberstaatsanwältin und Buchautorin Jana Ringwald.
Ich war sehr, sehr ängstlich und litt schon recht früh darunter, dass man mir mehr zutraute als ich mir selbst. Das Schöne daran, finde ich, ist, ich wusste, ich schaue da in eine Büchse der Pandora. Das kann nur mehr werden und auch sehr unangenehm. Ich fand das so schockierend, dass wir da noch nicht unterwegs waren, dass es für mich nur eine einzige Entscheidung gab, nämlich...
Du wurdest Cyberstaatsanwältin durch eine Veränderung in deinem Denken. Viele Menschen sind verunsichert in der heutigen Zeit. Was kannst du Menschen mitgeben, wie man diese Furcht ablegen kann?
Das Erste ist...
Was ist denn so ein realistisches Szenario, was alle, die zuhören, treffen kann?
Nun, sehr realistisch ist, dass deine Zugangsdaten irgendwo im Darknet herumschwirren. Dann ist es relativ schnell möglich, in deinem Namen einzukaufen oder deine Kreditkarte zu belasten.
Was ist für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Persönlich ist es, das wird jetzt vielleicht etwas überraschend kommen und wirkt so altmodisch, aber es ist wirklich...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Jana Ringwald ist Oberstaatsanwältin bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Sie war an zahlreichen international beachteten Takedowns von Darknet-Marktplätzen beteiligt und hat mit ihrem Team im Fall von Cyberattacken gegen viele deutsche Unternehmen ermittelt und stellte illegal erlangte Kryptowährungen in Höhe von dreistelligen Millionenbeträgen sicher. Sie ist eine gefragte Keynote-Speakerin und ihr Buch Digital, Kriminell und Menschlich, eine Cyberanwältin, Cyberstaatsanwältin ermittelt, wurde vom Handelsblatt zu einem der 10 besten Wirtschaftsbücher des Jahres 2024 gekürt. Ich war sehr, sehr happy, dass sie meiner Einladung in den Auf und Ab Podcast gefolgt ist, denn sie hat nicht nur die wahnsinnig spannende Welt der Kryptowährung, Cyberkriminalität etc. und ihre Ermittlungen in diesem Bereich erklärt, sondern vor allem auch die menschliche Perspektive, wie sie als Mensch es schafft, in diesem hohen Druck, in diesem perfektionistischen Umfeld nicht nur zu funktionieren, sehr gut zu funktionieren, sondern vor allem auch glücklich und ausgeglichen zu bleiben. Sie teilt sehr persönliche Hintergründe in ihr Seelenleben, wie sie es schafft, mit ihren persönlichen Ängsten umzugehen, wie sie es schafft, abzuschalten, obwohl in ihrem Beruf es teilweise um jede Sekunde geht. Sie teilt mit uns aber auch die wichtigsten Dinge, die wir als Privatmenschen tun können, um uns vor Cyberattacken im Internet zu beschützen und noch vieles, vieles mehr. Also ein wahnsinnig, wie ich finde, spannendes, ganz anderes Gespräch heute und vor allem es ist sehr, sehr faszinierend, Jana beim Sprechen zuzuhören, denn sie spricht so präzise, so klar wie in einem Plädoyer vor Gericht und trotzdem hat sie diese wahnsinnige Menschlichkeit und ich durfte ihr gegenüber sitzen, dieses Funkeln in den Augen und es ist wirklich eine große Freude, ihr zuzuhören. Also, euch allen viel Spaß, viel Freude und Inspiration beim Auf und Ab von Jana Ringwald. Jana, du bist Cyberstaatsanwältin, wie wir gerade im Einspieler gehört haben. Und wir werden über die Höhen und Tiefen deines Jobs, über die ganzen Fachthemen ins Detail gehen. Aber was war denn so in den letzten 7 Jahren für dich das emotional schönste Erlebnis in diesem Job?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer wieder emotional schöne Momente erlebe, weil das Überraschende an meinem Job, der aus Daten, Nullen und Einsen besteht, eine ganz hohe Menschlichkeit ist. Ich bin, so sage ich auf Englisch, ein Legal Enabler. Ich habe die Ehre und die Aufgabe, mit juristischem Sachverstand technische Projekte umsetzen zu lassen, also wirklich Strafverfahren oder Strafermittlungen zu führen, zu ermöglichen, was unsere Techies, und das meine ich ganz liebevoll, unsere Ermittler, unsere Analysten sich ausdenken. Und immer, wenn ich es ermöglichen kann, dass die etwas umsetzen können, was sie sich ausgedacht haben und das dann funktioniert, das ist eigentlich so das Coolste an meinem Job und das passiert Gott sei Dank immer wieder und ist auch emotional.
Das glaube ich und viel davon darfst du nicht sagen aus Sicherheitsgründen, manches darfst du aber sagen und selten war ich so unwissend vor einem Gespräch wie hier, aber ich habe in deinem Buch, was wir auch später noch besprechen werden, gelernt, dass du vor 7 Jahren auch völlig unwissend in diese technische Branche gekommen bist, also habe ich ein gutes Gefühl, dass du mich da und alle Hörer ein bisschen aufschlauen wirst heute
auf jeden Fall.
Dieser Blackbox-Cyberwelt. Wenn wir mal ein paar Jahre vorspulen, um dich als Mensch ein bisschen besser kennenzulernen, was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, das sollten die Menschen eigentlich kennen, um dich als Person zu verstehen?
Ich muss dir echt sagen, dass mich das sehr nachdenklich macht, so eine Frage überhaupt zu beantworten. Denn jetzt, wo du sie mir stellst, läuft so meine Kindheit, meine Schulzeit, mein Studium so vom inneren Auge ab. Und ich merke gerade so einen inneren Stress. Ja, was ist denn das eine Ereignis? Und wahrscheinlich ist es das kleine Kind. Das kleine Kind, Jana, das sich echt nicht so viel zugetraut hat. Ich war zwar eine gute Schülerin und eine gute Sportlerin und hatte Freunde und habe eine schöne Kindheit gehabt, aber ich war sehr, sehr ängstlich und litt schon recht früh darunter, dass man mir mehr zutraute als ich mir selbst. Also sowohl meine Eltern als auch Lehrer haben mich immer so angestupst und gesagt, ja, aber warum traust du das denn nicht zu? Also die Selbstwahrnehmung und das, was andere von mir dachten und auch heute noch denken, weicht tatsächlich in meinem Fall relativ stark voneinander ab. Und das ist nicht banal, ich finde es nicht dramatisch, es beschäftigt mich bis heute. Das Schöne daran, finde ich, ist, dass man sich damit eine Demut bewahrt. Ich glaube nicht daran, dass ich mir meine Talente selbst gegeben habe. Und ich freue mich auch jedes Mal sehr, wenn etwas gelingt oder jetzt die Einladung hierher. Ja, das sind Momente, das kann ich dann immer gar nicht so richtig glauben oder dass es jetzt ein Buch von mir gibt. Ja. Also das sollte man wahrscheinlich zu mir als Person am ehesten wissen, dass das, wie ich erscheine, nicht unbedingt das ist, was ich selbst von mir halte oder mir selbst zutraue.
Vielen Dank für diese offene Antwort. Ich finde es deshalb schön, weil ich glaube, da finden sich ganz viele Menschen wieder. Ich darf auch in meinem Coaching immer hinter die Kulissen von Menschen, auch von sehr erfolgreichen Menschen blicken. Und ich beobachte oft dieses Phänomen, dass dieses äußere Bild, was durch Körperhaltung, durch Kompetenz und sowas ausgestrahlt wird, dass sich das nicht immer in dem emotionalen Empfinden widerspiegelt. Ich möchte später mit dir auch noch über Erfolg sprechen und die Unterscheidung, was erfolgreich sein oder erfolgreich fühlen bedeutet. Das spielt ja auch da sehr, sehr stark rein. Kannst du auf deinem Weg, weil in deinem Buch kann man auch lesen, dass du die wichtigste Fähigkeit in deinem heutigen Job mit Mut betitelst, kannst du auf deinem Weg festmachen, wo du das dann ein bisschen abgelegt hast oder ist es etwas, was du heute noch in der gleichen Form wie als kleines Mädchen empfindest?
Nein, ich habe das abgelegt, weil ich Gott sei Dank auch einen wachen Verstand habe und analytisch denken kann und feststelle, dass in meinem Leben Dinge gut funktioniert haben und ich auch Rückschläge gut verarbeitet habe, oft in Gutes verwandelt habe oder Enttäuschungen nicht der letzte Stand geblieben sind. Ich blicke auf ein Leben, in dem ich einen unglaublich spannenden Beruf habe mit ganz tollen Kollegen. Ich habe ein schönes Familienleben, ich bin gesund, es steht viel vor mir und ich traue mir auch zu, dass das so weitergeht. Das heißt aber, dass trotzdem immer wieder so ein Zweifel an mir nagt. Aber er ist nicht der Letzte, er hat nicht das letzte Wort, so möchte ich sagen.
Und ich finde diesen Begriff Demut in dem Kontext so schön, weil es diesem Zweifel auch einen positiven Aspekt gibt. Denn ich glaube, wenn wir uns die ganze Zeit nur in unserer Kompetenz suhlen würden, dann besteht ja auch die Gefahr, dass man abhebt, dass man in eine Arroganz abfällt. Aber immer dieses korrigierende Element der Demut zu haben, ist, glaube ich, etwas, was Menschen dann auch sympathisch und charismatisch trotz ihrer Fähigkeiten und trotz ihres äußerlichen Erfolges macht. So, du bist heute Cyber-Staatsanwältin, ist ja ein Begriff, den es auch noch gar nicht so lange gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele es von dir überhaupt gibt. Und man kann im Buch oder wenn man dich recherchiert lernen, dass du vor 7 Jahren eine Schulung besucht hast, für die du eigentlich gar nicht vorgesehen warst. Da war ein Platz frei, den du dann durch Interesse angenommen hast, weil du auch in dir gefühlt hast, dass irgendwie auch Raum für Veränderung, für Weiterentwicklung sein darf. Und es ist hochspannend, im Buch zu lesen, wie dieser Tag abgelaufen ist. Viele Anwälte, die von nichts eine Ahnung haben, die nur staunend da sitzen und ihnen eine völlig neue Welt offeriert wird. Aber nimm uns doch mal bitte mit in diesen Moment, wo du entschieden hast, okay, ich fange wieder ganz von vorne an, ich möchte wieder ein Beginner werden und mich voll auf diese neue Welt einlassen.
Ja, bei dieser Schulung war es so, dass bei der Staatsanwaltschaft, bei der ich damals tätig war, Drogenermittler, also wir nennen das in Abkürzung BTM für Betäubungsmittel, BTM-Staatsanwälte geschult werden sollten darin, was das Darknet ist, wie man da Drogen verkauft und kauft und was Kryptowährungen eigentlich sind. Das war damals noch Neuland und wie gesagt, ich war dafür nicht vorgesehen. Ich war viele Jahre Wirtschaftsstaatsanwältin und in dieser Zeit auf einem Dezernat für politisch motivierte Straftaten in der internationalen Rechtshilfe tätig, also weit weg von Drogen. Und ich kann bis heute nicht sagen, was mich dazu brachte, mich dort anzumelden. Vielleicht ist das auch gar nicht wesentlich, denn wesentlich ist, dass ich dort war. Und genau wie alle anderen war das komplettes Neuland für mich und wir sahen einen Darknet-Marktplatz im Live-Betrieb. Wunderbarerweise der, den ich dann später mit runternehmen durfte, das war tatsächlich der Wall Street Market, der später mein Fall wurde. Und das ist für Staatsanwälte erstmal hart auszuhalten, denn wir müssen ja allem hinterher galoppieren, was strafbar ist. Also wir hätten da ja fast selbst mit anklicken können. Und was ich feststellte, und das ist wirklich wunderbar, war, dass es mich nicht störte, das nicht zu verstehen. Also uns wurde auf Sesamstraßenformat sehr bildreich erklärt, worum es da geht, was sind das für Phänomene und womit wir uns zu beschäftigen haben. Aber es war gar nicht so sehr technisch. Und ich wusste, ich schaue da in eine Büchse der Pandora. Das kann nur mehr werden und vielleicht auch sehr unangenehm. Aber mich hat das so umgehauen. Ich fand das einerseits so interessant und andererseits auch so schockierend, dass wir da noch nicht unterwegs waren, dass wir da kein Grundlagenverständnis haben, dass es für mich nur eine einzige Entscheidung gab, nämlich ich möchte da hinten auf dem Besen sitzen. Und habe gar nicht gedacht, dass das für mich möglich wäre. Ich dachte, ich gehe zurück in mein Büro und mache meine Sachen weiter, denn ich war ja keine Drogenstaatsanwältin. Und das, die schöne Fügung war, dass ich denen mit Fragen so auf den Keks gegangen bin, dass ich denen aufgefallen war. Und sie haben damals ein überbordendes Interesse, wie ich finde, klugerweise für wichtiger erachtet, als dass jemand irgendwie IT studiert hat. Das muss man als Staatsanwalt auch nicht tun, das erkläre ich auch gerne noch. Naja, und dann riefen sie mich eben an und in dem Moment war der Aufwand, den ich zu betreiben hatte, die Frage, kann ich das überhaupt? Was kostet mich das? Was verliere ich, wenn ich bekannte Gefilde verlasse? Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist ein sehr schöner Zustand, wenn man so fokussiert auf ein Ziel schaut und man weiß, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ob die mich überhaupt nehmen und so, aber das ist gar nicht relevant. Und das setzt unheimlich viel Energie frei und das ist Energie, die ich bis heute spüre.
Das glaube ich. Es berichten viele Menschen, die das Gleis wechseln, dass es auch ungeheuer erlösend sein kann, mal wieder Anfänger zu sein, mal wieder die Fragen stellen zu dürfen und nicht bei allem so tun zu müssen, als wüsste man das schon und sowas. Also das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt einen schönen Satz in deinem Buch, wo du sagst, du wurdest Cyberstaatsanwältin durch eine Veränderung in deinem Denken. Die Entschlossenheit, am Zahn der Zeit zu bohren und wenn es bedeutet, nochmal ganz von vorne zu beginnen. Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt. Viele Menschen sind ja verunsichert in der heutigen Zeit, weil es einfach sehr viel technologischen Wandel gibt, sehr schnelle Innovationen, die Menschen gar nicht mehr begreifen können. Und da entsteht auch Angst, teilweise so eine Schockstarre. Du empfindest die vielleicht auch, aber hast für dich Wege gefunden, wie du ins Handeln kommst, in die Aktion kommst. Was kannst du Menschen, die sich so ein bisschen unsicher in der heutigen Zeit, ob der ganzen Technologie, der politischen Veränderungen etc., aus eigener Erfahrung mitgeben, wie man diese Furcht etwas ablegen kann oder ihr die Kraft nimmt?
Das erste ist Wissen, glaube ich. Dinge zu lernen und dem Grunde nach zu verstehen, hilft unheimlich weiter. Das merke ich immer an dem Begriff Darknet, der viele Menschen fasziniert, aber auch abschreckt. Und die meisten stellen sich da etwas anderes drunter vor. Wenn man das erklärt, es ist eine anonymisierte Kommunikationsmöglichkeit über das Internet. Im Grunde eine Kombination aus Verschlüsselung und Proxy-Server. Das kann man auch anders aufsetzen. Also natürlich nicht genau so, aber dem Grunde nach. Und dann merkt man, wie so ein Faszinosum oder so ein Schrecken sich schon mal reduziert. Man versteht, was eigentlich geschieht. Das ist immer der erste Schritt. Und das nächste ist, ich habe großes Verständnis dafür, wenn man sich die Digitalisierung einerseits und die Informationsdichte und auch den empfundenen politischen Druck anschaut, dass Menschen sich orientierungslos fühlen und Angst bekommen, überhaupt keine Rolle mehr spielen zu können. Nur ist das, glaube ich, maßgeblich ein psychologisches Problem. Also die Welt dreht sich ja nicht schneller. Und es geschehen auch gar nicht unbedingt mehr Dinge. Also es ist ja die Frage, wie viel Information dringt an uns heran? Wie ist die auch gestaltet? Haben wir wirklich einen Überblick über das, was in dieser gesamten Welt Welt geschieht. Also ich hatte die Erfahrung, als ich einmal als Schülerin nach Australien fliegen durfte in einem Austausch, dass ich mir angeschaut habe, worüber ich da alles fliege. Und mir wurde klar, wie groß diese Welt ist. Und ich weiß noch, wir waren dann irgendwann über Mekong-Delta und da dachte ich so, was weiß denn ich über diese Menschen? Nur weil ich hier die Süddeutsche lese, was ich damals sehr eifrig tat. Ich weiß doch nichts über diese Menschen. Ich weiß doch nicht, was in diesem Land wirklich los ist, auch in das ich jetzt fliege. Wir bekommen sehr, sehr reduziert Informationen über diese Welt und wenn das natürlich negative Nachrichten sind, dann macht uns das sehr viel Angst. Das ist einmal dieser Teil, sich zu vergegenwärtigen. Unser Leben findet hier statt, auch zwischen uns beiden jetzt. Es ist hier und jetzt. Ja. Und das andere ist die Digitalisierung, die ich nicht kleinreden möchte. Und wir alle haben unser Leben ins Internet verlagert und das ist nicht banal. Und gleichzeitig, und dafür ist auch meine Arbeit ein gutes Beispiel, kommt es immer auf den Menschen an. Also kurz formuliert, je digitaler unser Leben ist, desto menschlicher müssen unsere Lösungen sein. Und es geht nur, wenn Menschen, und es beginnt bei dem Bewusstsein, wissen, dass sie die Entscheider sind und bleiben. Und um ein ganz plastisches Beispiel zu nennen, die Verführung, sich verleiten zu lassen, ist groß. Du nimmst dein Handy in die Hand, weil du deiner Oma Inge schreiben möchtest. Und dein Handy erinnert dich, dass dir auf Instagram jemand geschrieben hat oder deine Bank. So, und dann lässt du dich ablenken und machst das und vergisst vielleicht sogar Oma Inge. Ein banaler, aber ständig aufkommender Vorgang. Und das können wir aber durchbrechen. Also in gewissen Bereichen können wir unsere Macht, unser Leben zu gestalten, zurückholen. Die Amplituden sind sogar relativ groß, auch wenn es natürlich sehr aufwendig ist. Aber ich glaube, die persönliche Begegnung, die Projekte, die man im Leben umsetzen möchte und nicht alles remote zu machen, das ist ganz wichtig, das kann einen zurückbringen in dieses Gefühl, wirklich selbst mitzuentscheiden. Weil ja, du entscheidest, wie dein Tag läuft, auch wenn die Digitalisierung natürlich maßgeblichen Einfluss hat.
Es gibt ja Stimmen, auch Stimmen, die ich wirklich schätze, die auch propagieren, dass man gar nicht mehr so viele Nachrichten konsumieren sollte, weil die typischerweise sehr negativ gefärbt sind. Wie handhabst du das persönlich? Du hast natürlich beruflich gesehen nochmal einen anderen Bedarf auch an Nachrichten, aber wie handhabst du das und wie würdest du Menschen, die anfällig für diese Furcht sind, empfehlen, Nachrichten konkret zu konsumieren?
Ich danke dir für diese Frage, weil ich sie sehr wichtig finde und ich habe da in meinem Leben eine große Veränderung vorgenommen. Ich komme aus einer Familie, in der man 2 Tageszeitungen las und einen sehr kleinen Fernseher hatte. Aus besten Absichten. Ich finde das auch toll. Also ich war auch als Schülerin in Referaten immer super ausgestattet und Abo bei der Bundeszentrale für politische Bildung und so. Und das ist nichts Schlechtes. Aber wenn wir sehr, sehr viele Nachrichten konsumieren und wir wissen ja nun mal, dass die meistens negativer Natur sind, weswegen es ja auch so Kontrapunkte gibt wie goodnews.org und so, die versuchen, das entgegenzusetzen, was ja an das anknüpft, was ich auch eben sagte, was wissen wir denn wirklich über die Welt im Ganzen, können wir nicht umhin festzustellen, dass das negative Auswirkungen hat und da darf man sich die Frage stellen, wer hat da was von? Also wenn ein Mensch viele negative Nachrichten konsumiert, wird er im Zweifel entmutigter sein, vielleicht sogar resignieren, vielleicht in den Ärger abdriften. Jedenfalls wird dieser Teil der Energie nicht unbedingt in seine neuen Projekte, die er entgegen dem Widerstand aller irgendwie umsetzen möchte. Es ist eine schwierige Balance und ich habe meinen Nachrichtenkonsum, der früher eben sehr, sehr hoch war. Ich dachte auch, das gehört dazu, um intellektuell zu sein, das muss ich auch machen. Da war auch ein Druck dahinter, auch eine Erwartung. Den habe ich stark reduziert und begebe mich wirklich, wenn ich Nachrichten schaue, in eine gewisse Distanz. Also wirklich in eine Beobachterposition. Denn es macht ja was mit mir, auch was in diesen Tagen jetzt geschieht. Und ich weiß, das sind natürlich Tatsachen, aber sie sind auch dargestellt. Sie werden in einer gewissen Weise präsentiert und konzentriert. Ja? Und ein ganz wichtiger Gegenpol ist, und das sollte sich jeder Mensch fragen, was habe ich heute an diesem Tag getan? Also was habe ich beigetragen? Was habe ich konstruktiv und sei es nur für mich selbst, sportlich, egal, was habe ich wirklich gestaltet. Denn wenn wir mal so ein beispielsweise neuer Wahltag in Amerika und so haben, da kommt es ja mal vor, dass man echt 4-5 Stunden alle Analysen sich anschaut. Ja, und dann ist man meistens total geplättet. Ich finde, das sollte man nicht häufig tun, weil wenn man auf diesen Tag dann schaut, hat man im Zweifel nicht viel produktiv getan. Und damit meine ich keine Leistung, sondern etwas, was nicht den Konsum darstellt, weil letztlich Nachrichten auch meistens einfach nur Konsum sind und maßgeblich bei den meisten nur in die Wahlentscheidung einfließen, aber nicht in Projekte und in Handlungen und in Begegnungen mit Menschen.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Was ich für mich noch ergänzen würde, ist, dass man auch nicht jede Echtzeitsituation kennen muss, sondern es reicht auch oft, das Ergebnis sich anzusehen. Ich kann an die Corona-Pandemie erinnern, wo Menschen jede Infektionszahl in Echtzeit kannten oder die Aktienmärkte verfolgen, obwohl sie es nicht beruflich müssen. Oder auch Ukraine-Konflikt, wie gerade die Situation ist. Und das hat ja auch Suchtpotenzial in gewisser Weise, weil man eben sagt, man möchte informiert sein, man möchte ein politisch aufgeklärter Bürger sein. Aber wir zahlen einen Preis dafür, der mentaler Natur ist. Und wenn man nicht ganz sich davon abkehren möchte, wofür ich großes Verständnis habe, dann ist meine Empfehlung eben, die Frequenz zu reduzieren und sich eben auf Zwischenschritte in dem Prozess zu fokussieren. Das kann ein-, zweimal am Tag sein oder auch manche Themen kann man auch in einer Wochenbasis formulieren und trotzdem die großen Linien entsprechend noch nachverfolgen. Wenige Menschen können sich vorstellen, wie eigentlich deine Arbeit so aussieht. Zum Inhaltlichen kommen wir gleich, aber du lässt auch immer wieder anklingen, dass auch mit einer sehr hohen Arbeitsmoral und dementsprechend auch Arbeitsstunden verbunden ist, wenn man solche spektakulären Projekte, wie du mit deinem Team sie machen, entsprechend über die Bühne kriegt. Es gibt eine Formulierung, wo du sagst, dass die Lösung von solchen Fällen nur mit einer Arbeitsfreude machbar sind, die in dem Berufsfeld kaum zu erwarten sind. Was heißt sowas konkret? Also wie kann man sich deinen Arbeitsalltag von Volumen vorstellen und wo nimmst du diese Freude her? Weil das ist ja etwas, was viele Menschen wollen, denn wir verbringen einen Großteil der Zeit mit Arbeit und auch wenn du keine spaßigen Themen behandelst, hast du offensichtlich Freude daran. Wie gelingt dir das?
Zunächst ist meine Arbeit ein bisschen anders als die von vielen anderen Staatsanwälten, die man sich so vorstellen darf, dass sie ins Büro gehen und da ja die Akten und in Zukunft in digitaler Form auf sie warten und sie diese Fälle alle schnell, so schnell es geht, bearbeiten. Wir haben auch viele Fälle, die wir schnell bearbeiten wollen, aber wenn es um sowas geht wie die Herunternahme eines Botnetzes oder eines Darknet-Marktplatzes, also wenn wir Strukturermittlungen führen, dann sind das wirklich Projekte, die wir uns vornehmen. Also da stellt niemand eine Strafanzeige und wir strampeln dem hinterher, sondern wir nehmen uns das vor. Man darf sich vorstellen, genau wie auf der Straße kann man auch im Clear Web und im Dark Web Streife fahren. Wir kriegen die Phänomene ja mit. Wir erleben, wie jeder andere Nutzer auch, auf welchen Foren sich darüber unterhalten wird, wie man am besten crackt, wie man am besten Malware unter die Leute bringt, was der letzte Hack ist beim Bulletproof Hosting und so weiter. Und da schauen wir eben, wo es sinnvoll ist, wo es Ermittlungsansätze für deutsche Behörden gibt, aussichtsreiche Projekte zu finden und die dann anzugehen. So, und die Arbeitsfreude kommt natürlich nicht aus der Materie. Also es ist natürlich unschön, was wir da ermitteln. Das gilt aber für sehr viele Berufe. Also auch ein Arzt ist selten wegen etwas Erfreulichem gerufen, nicht? Und das gilt für uns ja auch. Also das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen und wir bewegen uns am Rande dessen, was gesellschaftlich noch ertragbar ist. Dazu muss man sagen, dass ich nicht den Bereich der Kinderpornografie abdecke, was viele denken. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor den Kollegen, die das machen, weil davon ja auch viel im Darknet stattfindet. Wir konzentrieren uns ja auf wirkliche Cyberangriffe, also das, was es vor dem Darknet noch oder vor dem Internet, Verzeihung, noch gar nicht gab. Also Drogenkriminalität, Waffenkriminalität, kinderpornografisches Material gibt es ja seit Unzeiten und hat sich einfach digitalisiert. Und wir gehen davor, wo wirklich Computer gegen Computer, Systeme gegen Systeme arbeiten. Also beispielsweise Ransomware-Angriffe oder DDoS-Attacken oder wenn über Botnetze Malware verteilt wird. Ja, also Hightech-Crime, kann man sagen.
Darf ich da kurz einhaken? Ja. Du hast jetzt 4, 5 Begriffe, die niemandem was sagen, rausgehauen. Wir können nicht alle erklären. Aber was wäre denn so eine Ransomware zum Beispiel für Laien, Sesamstraßenniveau sozusagen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Eine Ransomware ist eine Erpresser-Schadsoftware. Das bedeutet, du bekommst auf deinen Computer, ohne dass du das wolltest, eine Schadsoftware aufgespielt durch eine, das gibt verschiedene Möglichkeiten, indem du zum Beispiel eine E-Mail öffnest und das Attachment öffnest und sich dann sogenannte Makros enrollen und dann diese Schadsoftware sich in deinem System ausbreiten kann. Und das ist eine Form von Schadsoftware, die eben eine Verschlüsselung nach sich zieht. Und die Idee dahinter ist, dass man Teile oder große Teile der IT-Infrastruktur zum Beispiel eines Unternehmens auf diese Art und Weise verschlüsselt. Und wenn das geschehen ist, sich an dieses Unternehmen wendet in digitaler Form und sagt, so, wenn ihr das entschlüsselt haben wollt, zahlt bitte diesen Betrag. Das gibt es aber jetzt leider auch in der Form, das nennen wir Double Extortion, dass das denen nicht genügt, den Tätern, sondern sie sagen, wenn du das nicht tust, dann leaken wir deine Daten im Darknet, das heißt Kundendaten oder Rezepte oder sensible Daten des Unternehmens. Und Triple Extortion, also wenn die noch einen draufsetzen, dann DOSen sie noch die Webseite. Also DDoS steht für Distributed Denial of Service, ist eine ganz brachial banale Angelegenheit. Das bedeutet, dass ein Akteur im Internet eine Webpräsenz ständig aufruft, also viele tausend Male pro Sekunde, und damit diese Webpräsenz zusammenbricht. Das ist also eine ganz primitive im Grunde Art und Weise, auch Konkurrenten mal weniger attraktiv zu machen für ihre Kunden. Ne? Und also deswegen, das ist eine Erpresserschadsoftware und ist mit das höchste Risiko, sagt auch das BSI, neben diesen berühmten DDoS-Angriffen für Unternehmen in Deutschland.
Okay, verstanden. So, und wir waren bei der Arbeitsfreude, also aus der Aussicht, das zu unterbinden, das ist das, woraus du und dein Team letztendlich auch die Moral zieht. Habe ich das richtig verstanden?
Das zum einen natürlich, wir haben einen ethisch hoch angesiedelten Beruf, das, wofür wir da kämpfen, das ist natürlich, ist immer wert. Das andere ist aber, dass das ein Bereich ist, in dem man sich vorstellen darf, dass Täter und Ermittler einander auf eine Art und Weise gegenüberstehen, wie das sonst nirgendwo der Fall ist. Also man darf sich ja vorstellen, wenn meine Ermittler am Rechner sitzen, sehen die genauso aus wie die Täter. Täter haben auch keine Kapuzenpullis auf. Ja? Also können sie machen, brauchen sie aber nicht. Also sie sitzen da genauso mit ihrem Hanuta und coden, ja? Also programmieren, wie das die andere Seite auch tut, um ihnen auf die Schliche zu kommen. Das heißt, ich habe da auch auf Ermittlerseite mit Typen zu tun, die Spaß daran haben, diese Dinge aufzuklären. IT-Infrastruktur aufzuklären, zu verstehen, wie diese Täter handeln, die ja im Bereich der Cyberresilienz viel cleverer sind als wir. Also so ein Täter geht ja davon aus, wenn er erfolgreich ist mit seinem Produkt, mit seinem Forum, mit seinem Marktplatz, wo illegale Dinge gekauft werden können, dass die Polizei auf seinen Fersen ist. Und das sieht man auch daran, wie die kommunizieren, wie sie sich anonymisieren und so weiter. Und dem hinterher zu strampeln, das löst einen unheimlich sportlichen Ehrgeiz bei unseren Ermittlern aus, und deren Arbeits- und Spielfreude begleiten zu können, dass ich da mitmische. Man darf sich das vorstellen, ich bin da wirklich Teil eines Teams. Ich bin da nicht die Chefin, ja, auch wenn ich das rechtlich bin und meine Kollegen auch, sondern wir sind Teil eines Teams und dürfen verstehen, was da passiert und wie wir darauf reagieren. Und das ist einfach immer interessant, das ist immer neu und immer eine Herausforderung, und das macht mir Freude.
Mhm. Was ich mir schwierig vorstelle, einfach so aus der Perspektive, viele Menschen empfinden ja Zeitdruck, wenn sie Projekte haben. Es gibt Deadlines etc., die aber auch oft so ein bisschen hausgemacht sind. Die setzt der Chef, der Klient oder immer. Aber bei euch ist es ja so, und da gibt es auch eine spannende Szene im Buch, wo du sagst, der Wettlauf gegen die Zeit, ob die Täter eben Vorkehrungen treffen können, dass ihr diesen Marktplatz eben nicht mehr runternehmen könnt etc. Wie geht man mit diesem Dauerstress um, dass es teilweise wirklich um jede Sekunde gehen kann? Also irgendwann müsst ihr auch ihr mal Feierabend machen, um eure Akkus aufzuladen. Und natürlich gibt es wahrscheinlich Projekte, die intensiver sind oder Phasen des Projektes. Aber was kannst du Menschen, die auch unter einem hohen Stresslevel leiden und vielleicht auch Schwierigkeiten haben, abzuschalten, empfehlen, wie du es schaffst, wo es wirklich auch um kriminelle Dinge geht, da die Balance zwischen intensiv arbeiten und trotzdem auch zur Ruhe kommen zu finden?
Also einerseits gewöhnt man sich an dieses Level der Eile. Man darf sich vorstellen, dass Täter ja jederzeit auf ihre Knöpfchen drücken können. Also das, was wir vorfinden und ermitteln, kann jederzeit umgezogen werden. Also wenn Täter ihre Server irgendwo hosten, können sie das mit wenigen Klicks verändern und woanders wieder aufbauen. Das ist ein grundsätzliches Risiko, das es gibt. Ist für sie aber auch irgendwie aufwendig, ne? Also Täter sind ja auch Menschen, und wir sehen auch da Bequemlichkeiten, Vorlieben und so weiter. Aber in der Tat ist ein Job, der mit so einem hohen Verantwortungsbewusstsein, wir haben ja einen Verfolgungseifer und wir wollen ja erfolgreich sein, weil das spürbar ist für die Menschen, die Gefahr, dass man nicht aufhören kann. Und das sehe ich auch bei mir selbst und auch bei meinen staatsanwaltlichen Kollegen, dass es da die Draufschau braucht, den Leuten zu sagen, jetzt gehst du aber mal nach Hause. Beziehungsweise dass dieser Server gewechselt haben könnte, das darf jetzt nicht dein Wochenende bestimmen. Oder wenn der Ermittlungsrichter jetzt in der Haftvorführung ist und diesen Beschluss nicht mehr erlassen kann, geht davon die Welt nicht unter. Es geht auch nur eins zur Zeit. Wir können nicht komplett in Echtzeit ermitteln. Was übrigens auch schrecklich wäre, wenn das möglich wäre, dann gäbe es überhaupt keine Puffer mehr. Ich glaube, grundsätzlich gilt ob das jetzt der Arbeitsweg ist oder eine vernünftige Morgenroutine, Freude an anderen Projekten, dass die Distanz zu so einem Beruf unglaublich notwendig ist. Der kann einen wahnsinnig in einen einziehen und einsaugen. Und ich arbeite auch mit Menschen schon lange zusammen, die ich sehr mag und sehr schätze, bei denen ich diese Grenze für überschritten halte. Wir versuchen da aufeinander aufzupassen. Ich glaube, ich bin da im ganz guten Bereich, weil ich mittlerweile alt genug und erfahren genug bin und auch erleben durfte häufig, das knüpft ein bisschen an das an, was du eben über Nachrichten sagst, wie der Verlauf dann so mit der Zeit ist. Es ist nicht immer in jeder Sekunde die Welt zu retten oder der Fall, sondern es erledigen sich Dinge. Wir dürfen uns auch mal in etwas hinein entspannen. Ich habe auch neulich in einem Fall ermittelt, wo wir eigentlich uns ständig anhören mussten, dass ein Administrator vorhatte, das Forum umzuziehen, was ja bei uns alle Alarmglocken hätte aufleuchten lassen müssen. Aber wir haben das irgendwie eingeschätzt, dass das wohl doch noch einen Moment dauert. Und es war dann auch so. Also man bekommt auch ein gewisses Gefühl für die Sache und ein Risiko hat das natürlich trotzdem.
Als ich mich vorbereitet habe, habe ich so zwei Enden für mich zusammengebracht. Und du musst sagen, ob du überhaupt was dazu sagen darfst. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe vor kurzem einen Podcast gehört. Da ging es um die Sky ECC App und das Mobiltelefon. Und was man da lernen durfte, ist, dass Ermittler eben die Möglichkeit hatten, Chats von Kriminellen erstmal in der Rückschau nachzuverfolgen, Millionen von Chats und dann aber auch in Echtzeit. Mhm. Was ja das Eldorado für Ermittler ist, wenn man mitlesen kann, wie die sich austauschen. Erste Frage, konntet ihr auch davon profitieren? Hat das eure Arbeit auch entlastet oder geholfen? Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber beschreib doch mal, wie man sich fühlt, wenn man auf einmal so einen Rückenwind in seiner Ermittlungsarbeit bekommt.
Also die Sky-ECC-Daten waren der zweite große Krypto-Handy-Fall in Deutschland nach den sogenannten EncroChat-Daten. Und Sky-ECC war ein äquivalenter Anbieter, der aus einem Team von Ermittlern in den Benelux-Staaten und Frankreich ermittelt werden konnte durch Hightech-Abhörmaßnahmen und dann eben, so darf man sich das vorstellen, uns Fälle präsentiert hat, wie auch schon bei EncroChat, die wir aus einer Sicht der organisierten Kriminalitätsverfolgung kaum glauben konnten. Also man darf sich vorstellen, so ein Drogenstaatsanwalt freut sich, wenn es um ein paar Kilo Kokain geht und da ging es auf einmal um Tonnen und in vielen, vielen Fällen, teilweise sogar Container. Also wirklich tausende von Fällen und das wirklich Frappierende für uns war, als wir 2020 war das bei EncroChat und setzte sich bei Sky ECC fort, als wir gesehen haben, wie offen die da kommunizieren. Es würde es niemanden geben, der sich für ihre kriminellen Handlungen interessieren würde. Die waren sich also sehr sicher und auch eben bei Sky ECC. Und da kam dann eine Wucht an Informationen und an Beweismaterial für Fälle, das es so noch nicht gegeben hat. Und man darf sich auch vorstellen, es wurden auf einmal auch neue Kammern bei den Landgerichten eingerichtet. Es gab neue Staatsanwaltsstellen, weil es ist eine unglaubliche Wucht, die da reingekommen ist. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, wobei der Segen natürlich überwiegt, ja, dass wir da so toll ermitteln konnten. Das ist hauptsächlich allerdings den tatsächlichen Drogenermittlern zugeflossen. Diese Ermittlungsverfahren sind auch bei uns bei der ZIT durchgelaufen und bearbeitet worden, weil das eben, sag mal, solche technischen Ermittlungsmaßnahmen und sei es in internationaler Zusammenarbeit zu begleiten, ist jetzt nicht banal. Ja? Und sehr häufig unterstützen wir auch bei Ermittlungen, die gar nicht Cybercrime im engeren Sinne sind, wie ich das eben erzählt habe, wie so eine Ransomware-Attacke, sondern eben Cyber-Enabled Crime, so nennen wir das. Ja? Also etwas, das über das Internet, über Digitales ermöglicht wird und natürlich dann auch beim Ermitteln so einen Sachverstand erfordert. Ja? Und es ist ganz toll, dass wir, obwohl wir phänomenologisch oft nicht zuständig sind, da mitarbeiten dürfen und da natürlich unglaublich viel mitbekommen. Also ein Kollege von mir hat das mal Ermittlergold genannt oder Beweisgold, ich glaube Ermittlergold, und damit hat er recht.
Mhm. Passiert auch nicht alle Tage, gell? So ein Phänomen.
Sky ECC hat schon einen Nachfolger, der Anim heißt. Da haben die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden so einen Coup gelandet, der auch schon beim Bundesgerichtshof gelandet ist, wo auch schon gesagt wurde, das sei in Ordnung, was da gelaufen ist. Also diese Krypto-Handys schauen auf ein hohes Bedarfswesen in diesen Milieus, denn Kommunikation ist alles. unter Kriminellen, genau wie im legalen Bereich. Und deswegen hat das immer wieder einen Nachfolger. Also da darf man sich auch in der Zukunft darauf vorbereiten, dass das weitergehen wird.
Auch da Katz-und-Maus-Spiel wie an anderen Stellen. Ich erlebe oft, Jana, dass Menschen so dieses Thema Cybersicherheit so grundsätzlich spannend finden, aber auch immer noch denken, das ist hauptsächlich was Unternehmen betrifft und eben nicht Privatpersonen. Und du sagst völlig zu Recht, dass es jeden von uns treffen kann und auch betrifft. Was ist denn so ein Worst Case, aber durchaus realistisches Szenario, was dich und mich und alle, die zuhören, treffen kann, als kleine Motivation, sich auch ein bisschen darum zu kümmern, welche Passwörter man hat etc. Können wir vielleicht später noch ein paar Tipps und Tricks austauschen, aber was sind denn so realistische Worst Cases, die Menschen wirklich auch Geld kosten können oder andere Dinge?
Nun, sehr realistisch ist, dass deine Zugangsdaten für irgendwelche Accounts, die du unterhältst, auf Leak-Seiten landen oder irgendwo im Darknet herumschwirren. Das ist wirklich Ware, damit wird Geld verdient. Also wenn sogenannte Breaches geschehen, das heißt, dass Täter Zugriff bekommen auf zum Beispiel Kundendaten von einem Möbelhersteller, dann landen diese Daten, und ja, was ist da dabei? Die Handynummer, die Adresse, die Accountdaten, die E-Mail, die landen dann irgendwo und können gekauft werden. Also wir verfolgen auch genau so etwas, dass es Marktplätze gibt, wo man für 1 Euro Credentials von Chris Sorel kaufen kann. Ja. Okay. Und also wenn das jemand schafft, dann ist es halt relativ schnell möglich, in deinem Namen zum Beispiel einzukaufen oder deine Kreditkarte zu belasten. Ja. Das ist relativ billig, würde ich sagen. Ein großes Risiko ist, unser Lebensstil, also diese Eile und der Umstand, dass wir immer ein DHL-Paket erwarten und dass wir ständig in Nachrichten sind, und das Phishing, was ja gar nicht so Hightech ist, nämlich dass man eine Nachricht bekommt, die den Anschein hat, sie kommt von der Post oder von der Bank, und dass man gebeten wird, irgendwo was einzugeben. Das ist unglaublicherweise immer noch wahnsinnig erfolgreich, weil die Menschen unter dem Druck, dem zeitlichen Druck oder der Angst, dass irgendwas Schlimmes geschieht, wenn sie das jetzt nicht machen, tatsächlich da etwas eingeben. Und dadurch, dass es heute kein Problem ist, das nicht 300 Leuten, sondern 40.000 oder 140.000 Menschen zu schicken mit einem Klick, spielen die Täter einfach das sogenannte Numbers Game. Ja? Und es sind immer genügend Leute, gemessen an ihrem Aufwand, die darauf reinfallen. Also die wirklich bedrohlichen Szenarien sind eigentlich das sogenannte Social Engineering, also dass man den Eindruck bekommt, vielleicht sogar durch eine reale Person, das ist jetzt irgendwie mein Enkel, oder ne, dass man also getäuscht wird, entweder durch eine Nachricht oder durch einen Täter, und dass man daraufhin selbst tätig wird. Ja. Mhm. Aber eben auch die Möglichkeit, die ich zunächst nannte, und deswegen empfehle ich auch, datensparsam zu leben bis zum gewissen Grad, dass überall, wo du schon eingekauft hast, ein Unternehmen dahinter steht, das eine Kundendatenbank hat, und wenn dieses Unternehmen angegriffen wird, grundsätzlich möglich ist, dass Täter darauf Zugriff haben. Das darf man sich einfach mal so vor Augen führen. So, was sind die Konsequenzen daraus? Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass der Buchhandel sowieso weiterleben sollte, lohnt es sich an der Stelle wirklich auch nochmal in Läden zu gehen. Und der Einzelhandel leidet auch sehr. Aber einfach, um auch sich zu fragen, möchte ich jetzt bei diesem neuen Produkt, das mir auf Instagram angezeigt wurde, ich weiß es nicht, da geht es um meine Haut oder was auch immer, da wieder alles zu hinterlassen oder zumindest mal die Funktion E-Mail verbergen zu verwenden, ja, um so wenig wie möglich zu hinterlassen. Das bedeutet nicht, dass das eine hundertprozentige Risikosenker ist. Aber ich nenne so gerne das Beispiel aus der analogen Welt. Wenn wir unsere Kinder zum ersten Mal in eine Großstadt schicken alleine, dann würden wir ihnen im Zweifel sagen, so, das Portemonnaie ist im Rucksack. Und im Zweifel, wenn das irgendwie voll wird, dann nimmst du den Rucksack halt vor den Bauch. Ne? Und dann wissen wir auch, wenn da jemand dem Kind den Rucksack gewaltvoll entreißt, hat es keine Chance.
Aber der Aufwand ist größer.
Der Aufwand ist größer und das Risiko ist einfach geringer. Und unsere Risiken haben sich eben ins Internet verlagert. Ja? Nur gehen wir damit nicht mehr so sorgfältig um, wie wir es in der analogen Welt total einfach tun würden. Und das ist fahrlässig und unnötig. Ja? Also bei der Passwortsicherheit, beim Passwortwechsel, wo habe ich meine Passwörter und wem gebe ich überhaupt meine Daten? Da darf man einfach die berühmte Minute überlegen, muss ich jetzt hier wieder das billigste Produkt nehmen, muss ich jetzt da wieder schneller sein? Unsere Bequemlichkeit und unsere Gier werden ausgenutzt durch Täter, und wir geben da unheimliche Freiräume frei, ohne dass das wirklich notwendig wäre.
Und auch da gilt, wie glaube ich bei allen Verhaltensänderungen, die Menschen haben, wenn man mal an der Schmerzgrenze war, dann handelt man auf einmal. Ja. Also wenn man sich mal ein Virus eingefangen hat oder ein Trojaner und muss den Laptop eine Woche zum IT-Service geben, damit er entsperrt werden kann etc., dann wird man auf einmal sorgfältiger. Aber in der Prävention sind wir Menschen halt typischerweise nicht so gut. Aber vielleicht können deine eindringlichen Worte jetzt nochmal für etwas mehr Sorgsamkeit mit den Daten umgehen. Was ich spannend an deinem Buch finde, hier steht auch explizit nach dem Wort kriminell auch menschlich. Das betonst du auch immer wieder, dass du mit Menschen zu tun hast, auch wenn es nur um Nullen und Einsen geht. Und das, ich erinnere an eine Szene, die du aus dem Gerichtssaal beschreibst, wo euch die Täter gegenüber saßen, dass da auch mit einer gewissen Wertschätzung umgegangen wird, weil die Besten in einer Branche, auch wenn sie unterschiedliche Zielsetzungen hatten, auf einmal aufeinandertreffen, wie in so einer Wettkampfarena. Berichte doch mal, welchen Typus von Kriminellen du beobachtest, was sind das für Menschen und wie unterscheiden sie sich auch von denen, die man vielleicht typischerweise aus dem Krimi irgendwie im Kopf hat?
Also in unserem Bereich darf man sich von der sogenannten Schweinehund-Theorie verabschieden. Ja? Der große Unterschied von Cybercrime zu organisierter Kriminalität und Milieu ist, dass es früher notwendig war, in ein Milieu erstmal hineinzukommen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an einen Hotspot in der Großstadt gehe und sage, ich hätte gern irgendwie ein Kilo Kokain, wird mir das kein Mensch verkaufen, weil sie sagen, die gehört nicht zu uns. Ne? Und Milieu verändert Menschen. Also hineinzuwachsen in Strukturen, die das fördern, macht etwas mit Menschen, sicherlich auch im Hinblick auf Skrupellosigkeit und so weiter oder Gewaltbereitschaft, was auch immer. Unsere Täter sitzen alle, genau wir, den ganzen Tag vorm Rechner. Manchmal auch, es sind oft junge Täter, in ihrem Kinderzimmer, ja, tatsächlich auch bei den Eltern. Und diese Motivation, da was reißen zu wollen, kommt häufig relativ unschuldig daher. Also es sind nicht selten Leute, die vielleicht ganz gut programmieren können und dann sehen, dass, wie es ja auch in anderen Bereichen ist, man super remote sich was dazu verdienen kann. Und dann eben oftmals gepaart mit einer Kombination aus mangelndem Selbstbewusstsein oder irgendeinem übersteigerten Ego, ja, was letztlich ja auf demselben fußt, dann in sowas hinein driften. So war es eben auch bei den drei Tätern, die Wall Street Market betrieben haben. Das waren alles drei anständige Typen. Also neben die hätte ich mich in die Bahn gesetzt, den hätte ich auch meinen Rechner kurz im Café anvertraut, wenn ich mal mir einen neuen Kaffee geholt hätte. Ja. Also, und die Situation, die du eben angerissen hast, die da stattfand, nämlich der sogenannte Coder, so nannte sich der junge Mann, der diesen Marktplatz wirklich programmiert hat, was eine für sich genommen beeindruckende Leistung war. Der hat ja einfach nur einen Marktplatz programmiert. Der hat sich mit den Drogen auch kaum beschäftigt. Der hat sich dann auf Augenhöhe mit unserem Cyberanalysten da ausgetauscht, weil wir das natürlich, soweit wir konnten, ermittelt haben. Wir hatten also einen Vollzugriff auf das ganze Ding und haben dann in digitaler Form diesen Marktplatz in den Gerichtssaal geholt. Das war natürlich auch für die Kammer toll, weil die sich dann so aufführen konnten wie Administratoren und sagen, ja, wie banne ich denn hier jemanden und was ist das denn für eine Funktion und sahen das Dashboard von Darknet-Piloten, so mehr oder weniger. Und dann war es ein, also ich kann das nicht anders sagen, ein wirklich kollegialer, respektvoller Austausch zwischen dem Cyberanalysten, der dann der Kammer erklärt hat, was da passiert ist, damit das technisch geklärt ist und wir sagen können, was ist das strafrechtlich. Und der hatte so ein paar Unklarheiten und Fragen und hat dann Vermutungen angestellt und war dann so im Zwiegespräch mit diesem Coder, der sagte, ja, das siehst du ganz richtig, an der Stelle habe ich nämlich einen Fehler damals gemacht. Und dann haben die sich da unterhalten.
Unter Fachleuten.
Und da darf man sich dann, also ich saß dabei und habe dem zugeschaut, alle Zuschauer natürlich auch. Und man hat so eine Hemmschwelle, weil man denkt, hey, das ist doch ein Straftäter, das so, ne? Und es gibt auch Leute, die Straftäter wie Straftäter behandeln. Ich versuche das nicht zu tun. Ich glaube, worum es da geht, das ist die Handlung, die Tat, die wir verurteilen und nicht den Menschen an sich. Ja? Und man musste einfach anerkennen, was der da geleistet hat, war traurigerweise eben die Leistung fürs Darknet. Und der hätte bei uns super anheuern können. Ja? Also die Tragik trägt er durch sein Leben. Er hat eine hohe Strafe bekommen von mehreren Jahren und hat auch, das hätte er ja gar nicht müssen, kooperiert und hat eine Umkehr gezeigt. Und ich finde, das muss man anerkennen. Also wir sind nicht dafür da, mit dem Finger auf die zu zeigen, sondern unsere Aufgabe ist, das maximal aufzuklären. Und wenn der Täter sogar mithilft, dann ist das erstmal gut. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, das sind die bösen Jungs, dann ist man bei uns falsch. Also so vom Phänotyp her.
Versucht ihr so Menschen nach Abbüßen der Strafe auch auf eure Seite zu ziehen, um von ihrer Expertise auch zu profitieren für die gute Sache dann?
Also wer das sehr energisch macht, sind unsere holländischen Kollegen, die das schon vor der Verurteilung bewerben, indem sie sagen, hey, also so bei solchen Takedown-Maßnahmen haben die auch immer sehr witzige Websites, wo sie schon damit werben, hey, also bevor du da weitermachst, komm doch zu uns. Ja? Das wird bei uns ein bisschen weniger liberal gesehen. Tatsächlich ist es natürlich nicht ganz banal. Also wenn jemand mal metertief in der Underground Economy vernetzt war, ist er natürlich ein Asset für uns. Aber es wäre jetzt auch nicht so schön, wenn jemand vorgibt, die Seite gewechselt zu haben und dann das doch anders nutzt. Das ist das, was man dabei beachten muss.
Verstanden. So, ich habe das Buch schon öfter angesprochen. Digital, menschlich, kriminell, menschlich, eine Cyberstaatsanwältin ermittelt. Du hast am Anfang direkt geschrieben, dass eine Anwältin ja auch der Verschwiegenheit,
Staatsanwältin
der Verschwiegenheit unterliegt und trotzdem gibt es Dinge, über die du sprechen darfst. Wie ist denn dieses Buch, was für Menschen wie mich, für die Zuhörer natürlich höchst spannend ist, wie so ein Real Crime Buch, aber wie ist es denn in deiner Community unter Kollegen, Kolleginnen angekommen? Wurde das nur positiv gesehen oder hat man das auch ein bisschen kritisch beobachtet?
Also ich habe gemerkt, dass als ich ankündigte, dass ich ein Buch schreibe, dass eine gewisse Anspannung da war. Und das verstehe ich auch, denn das Wesentliche hast du genannt. Wir dürfen nichts verraten. Das wäre auch dusselig von mir, ehrlich gesagt. Ich würde ja meine eigene Arbeit sabotieren. Und es ist sehr ungewöhnlich. Staatsanwälte schreiben normalerweise keine Bücher. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die das mal gemacht haben, auch Richter. Es ist ein Beruf, der sehr im Verborgenen liegt. Und das hat auch erstmal total seine Berechtigung. Ich glaube, und es war auch anspruchsvoll im Schreibprozess, das spannend zu halten und zu erzählen und gleichzeitig Dinge nicht sagen zu dürfen. Und man merkt auch bei manchem Leser frustriert, dass wir, ja, ich will da jetzt mehr wissen, das ist dann der Tod, den man sterben muss. Ich habe gemerkt in meiner Arbeit, dass ich nicht nur einfach andere Fälle als früher bearbeite, sondern dass ich Fälle bearbeite, die wie ein Brennglas auf unsere Gesellschaft schauen. Also eigentlich ist es ja mein Job, einfach die Scherben aufzuräumen, die schon zerbrochen sind. Und in der Cybercrime-Bekämpfung sind wir sehr stark an der Prävention dran, also weil das auch präventive Zwecke verfolgt. Also wenn man so ein Botnetz runternimmt, dann haben ein paar Unternehmen in Deutschland einfach mal ein Problem weniger. Und wir sehen ja auch, wie es Unternehmen geht, wenn sie angegriffen werden. Wir kriegen ja einen total schönen Überblick, wirklich vom Campingplatz über den Schraubenweltmeister bis zum Tech-Unternehmen, wie das war in dem Unternehmen, ja, durch unsere Fälle. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit gesehen, auch aufzuklären, weil in diesem Bereich einmal so, was ist Darknet und so weiter, da wird viel Quatsch erzählt und das ist eine Rocket Science, aber man kann sie so erklären, dass sie keine bleiben muss im Verständnis. Und das andere ist, dass Cybersicherheit immer noch zu klein geschrieben wird. Also in Deutschland haben wir da das Problem, oft glaube ich der Scham auch, es werden so viele angegriffen und das darüber reden, fällt den Menschen schwer, den Unternehmen zuzugeben, vielleicht ist man ein potentes Tech-Unternehmen und dann hat man einen Cyberangriff erlitten, das geht ja gar nicht. Ja. Und das passiert aber ständig und ich habe die Möglichkeit gesehen durch meine relativ neutrale Position, ja, ich bin ja nicht im wirtschaftlichen Wettbewerb tätig, sondern ich gehöre einer Behörde an, der, wie man so schön sagt, objektivsten Behörde der Welt. Ich bin Wahrheitsaufklärerin, soweit man das sein kann. Und diese Position wollte ich nutzen, um aufzuklären. Und dann war es eben ein Ritt auf der Klinge. Und letztlich, um deine Frage zu beantworten, waren die Nachrichten, die mich erreicht haben, alle sehr positiv. Ich habe aber auch sehr viele eingebunden. Also ich habe vielen Menschen vorher das Buch gegeben und davon erzählt und auch um Vertrauen gebeten, dass ich fühle mich diesem Beruf so verbunden und den Menschen, dass ich da jetzt nichts sabotiere. Und dann merkte man auch eine starke Entspannung und ich habe von vielen gehört, dass sie es toll finden, dass ich auch so eine Liebeserklärung an meinen Beruf schreibe, denn das ist es ja auch.
Uns finde ich nur deine Kollegen, Kolleginnen toll, sondern das Handelsblatt hat es ja zu einem der 10 besten Wirtschaftsbücher des Jahres erkoren, wie ich finde, völlig zu Recht. Wer würdest du sagen, ist die Zielgruppe dieses Buches?
Ich glaube tatsächlich so ein bisschen jeder. Denn es sind Geschichten, es sind 13 Geschichten, die man sich so vorstellen darf, als würde eine Staatsanwältin einen unten an der Behörde am Eingang abholen und sagen, komm doch mal einen Tag mit und ich erzähle dir, was hier so ist. Und du darfst die Menschen auch sehen, du darfst nicht in alle Akten reingucken, du darfst nur mit in den Gerichtssaal, du siehst, was unsere Techies machen, was unsere Sorgen sind. Also jeder, der sich dafür interessiert, nicht unbedingt nur für die Strafverfolgung, sondern auch wie wir auf unsere digitalisierte Welt schauen. Ja, also das war etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe am Anfang. Denn wir sehen ja, wie es den Menschen geht, wenn ihnen was Schlimmes passiert. Also wirklich von Oma Erna über den jungen, schicken Manager, alle sind davon betroffen und erzählen ja ihre Geschichten, indem sie auf Strafanzeige erstatten. Ja, und das ist ja auch oft tragisch. Und nicht selten denken wir auch, also so ein Klassiker ist, naja, auf Instagram habe ich dann mit Elon Musk geredet. Mir war natürlich klar, dass es nicht Elon Musk war, aber ich habe weiter mit ihm gechattet. Und das sind ja psychologische Phänomene, die erstmal mit Strafrecht gar nichts zu tun haben, sondern ein Zeichen der Zeit sind. Ja, dass dieser Fernzugriff, in dem wir leben, ja schon viel länger als das Internet, der entkoppelt uns so massiv von den Ursprüngen, dass wir Freiräume schaffen, die andere einfach so ausnutzen. Und darauf wollte ich so den Fokus legen.
Und ich kann nur von mir sprechen, aber ich fand es eine richtig schöne Mischung aus unterhaltsamer Kriminologie, also die Fälle zu lesen und dann aber auch viel zu lernen. Wie gesagt, ich habe auch oft schon das Wort Darknet gehört, noch nie verstanden, was es ist etc. Und da kann man, wie du sagst, auf einem Niveau, was Rocket Science erklärt ist, aber trotzdem für Menschen wie mich, die das technisch nicht verstehen, trotzdem verständlich machen. Deshalb eine richtig schöne Mischung und vielen Dank, dass du dir neben deinem stressigen Job die Mühe gemacht hast, das alles in so ein wunderbares Buch zu gießen. Ich möchte am Ende noch auf ein ganz anderes Thema deines Lebens kommen. Denn du hast nicht nur ein Buch geschrieben, sondern man kann auch unter Janas Stimme auf Instagram sehen, dass du dich eben nicht nur mit staatsanwaltschaftlichen Fachthemen beschäftigst, sondern auch viel mit dem Mindset, was notwendig ist, um als Mensch in einer stressigen Welt insgesamt auch gesund zu bleiben und gut zu funktionieren. Meine Frage an dich ist, wie kam es dazu? Weil das ist ja auch eher untypisch, dass eine Staatsanwältin auf einem Social-Media-Kanal so ein bisschen auch Einblick in ihr Seelenleben gibt und auch ihre Erfahrungen da teilt. Was war da der Auslöser?
Der Auslöser war, dass ich vor 2 Jahren einmal in einer kleinen Runde von Freunden, so 20, 25 Leuten, angefangen habe, Tapes zu verschicken. Frühmorgens, ich bin ein Morgenmensch, morgens um 5 Minuten, immer zu einem Thema der Woche, ob das Vertrauen war, Angst, Zweifel, Fokus, was auch immer. Und die wie so einen Wochenbegleiter hatten, weil ich finde, wie man den Tag startet, ist extrem wesentlich. Und ja, das ist in der Art und Weise explodiert, dass sie sagen, das musst du unbedingt regelmäßig machen. Ich hatte dann tatsächlich zwischendurch einen Audioguide, den ich einfach aus Kapazitätsgründen jetzt gerade pausiere, was man auch im Internet sieht. Aber es ist mir ein Anliegen, Menschen die Angst zu nehmen. Es ist mir ein Anliegen, Menschen, soweit es mir möglich ist, Frieden zu geben. Und ich finde, das kann man an jeder Stelle, und es ist auch kein Widerspruch, Staatsanwältin zu sein, ganz im Gegenteil. Denn wir sind ja gerade da unterwegs, wo wir an den Grenzen der Gesellschaft sind und wo sich herausstellt, was Vertrauensverlust eigentlich bedeutet. Ja. Und ich handle aber so, dass ich das versuche, niemandem aufzudrängen. Es gibt so viel im Bereich Awareness und Bewusstseinswerdung und so weiter. Da bin ich auch nur ein kleines Rad. Aber ich versuche, dadurch, dass das 2 Seiten an mir sind, einmal die Cybercrime-Bekämpfung und dann eben diese Form des Lebens, dass wir nicht nur die eine sind. Also wir neigen stark zur Stereotypisierung und beschränken uns und auch unsere Vorbilder so wahnsinnig. Ja? Und mir persönlich, also ich gebe gerne weiter, was mir viel gebracht hat. Also mir macht es unglaublich Freude, wenn mir jemand sagt, also wie Sie das jetzt erklärt haben, jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt traue ich mir das zu. Und das kann man auch wunderbar in unserem Job kombinieren. Ich darf ja viel fortbilden im Bereich datenbasiertes Ermitteln, Kryptowährung und so weiter. Das ist für viele noch Neuland. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ein junger, mittlerer, alter Kollege, wer auch immer, anruft und ich nicht nur das Fachwissen vermittle, jetzt musst du den Antrag, sondern sage, aber Sie brauchen keine Angst haben, weil da helfen wir auch und wie man da so rangeht. Und das ist eine schöne Kombination.
Ich habe mir viele von diesen Videos angeguckt in Vorbereitung von Janas Stimme und ich habe irgendwie so einen wohlwollenden Neid entwickelt, dass ich mir dachte, diese Stimme, die Jana in ihrem Kopf hat, die ist ja richtig sympathisch. So, und gleichzeitig gibt es ja viele Menschen, und da schließe ich mich auch ein, wo die innere Stimme, der innere Kritiker eher ja auf der negativen Seite und eher sehr vernichtend ist. Meine Frage an dich oder 2 Fragen dazu. Erstens, ist deine innere Stimme so wohlwollend wie Janas Stimme auf Instagram? Und wenn ja, was kannst du Menschen mitgeben, dass ihr eigener Kritiker ein bisschen mehr verstummt und eben mehr diese wohlwollende, empathische Version wird?
Also erstmal, um deine Frage zu beantworten, diese Stimme ist so liebevoll. Ich glaube, unsere innere Stimme ist grundsätzlich liebevoll. Unsere Essenz ist Liebe, daran glaube ich. Und so blicke ich auf mich, soweit es mir möglich ist, so blicke ich auf die Menschen. Und selbst in meinem Beruf, ich glaube nicht, dass es gute und schlechte Menschen gibt, sondern es gibt Wege, die ins Abseits führen und sehr viele von denen führen zu meiner Arbeit. Und tatsächlich hat meine Arbeit mich überhaupt nicht dazu gebracht, den Glauben an die Menschheit zu verlieren, sondern gerade, wenn es so extrem ist, wenn es so konfliktbehaftet ist, wenn so viel kaputt geht, ist zu sehen, wo die Not der Menschen liegt. Und auch mir geschieht es, dass Menschen mich blöd anfahren. Auch ich komme in Konflikte. Für mich ist auch nicht alles leicht. Aber ich versuche immer, wenn etwas unschön ist im Umgang mit Menschen, ihre Not zu sehen. Und auch wenn ich frontal angegriffen werde, ist im Zweifel jemand massiv getriggert. Oft hat es mit mir gar nichts zu tun. Und selbst wenn es das hat, gibt es immer eine friedliche Lösung. Also ich glaube da einfach dran. Und das findet nicht unbedingt für uns sichtbar immer auf dem hohen politischen Parkett statt. Es findet in jedem einzelnen Gespräch statt. Es findet jetzt sofort, so wie wir miteinander umgehen, so wie ich gleich in die Straßenbahn steigen werde. Da überall geschieht das. Und das versuche ich zu leben, authentisch. Und ich gehe auch immer mal wieder durch meinen Account und schaue, bin ich das? Ist das authentisch? Weil ich das ganz wichtig finde. Ich komme zu dem Schluss, dass es das ist. Und freue mich wirklich über jeden einzelnen Menschen, der mir da schreibt. Das hat mir so viel Mut gemacht. Vielen Dank dafür.
Es gibt ein schönes Zitat, was ich mir gemerkt habe. Das heißt, jeder Vorwurf, den wir nicht formulieren, bringt etwas mehr Frieden in die Welt. Den finde ich so schön und der hat auch wirklich was mit mir bewirkt. Nicht, weil ich glaube, dass ich wahnsinnig viele Vorwürfe formuliere, aber einfach diese Grundlogik, dass man manchmal auch einfach seine Klappe halten kann und etwas nicht jemandem aufs Butterbrot schmieren muss, hat schon so viel Auswirkung. Heißt ja nicht, dass man alles akzeptieren muss oder so, aber einfach manchmal die Klappe halten führt schon zu mehr Frieden in der Welt, fand ich ein sehr schönes Mindset. Ein Thema noch, was auch viele, um langsam zum Abschluss zu kommen, glaube ich, beschäftigt, die hier zuhören, ist das Thema Perfektionismus. Auch dazu hast du schöne Ausführungen auf Janas Stimme. Und das Interessante finde ich hier von jemandem wie dir mit deinem verantwortungsvollen Beruf, darf man ja eigentlich unterstellen, dass du perfekt arbeitest, denn jede Abweichung von Perfektion könnte ja zu einem Übersehen von etwas Wichtigem führen. Also dein eigener Anspruch muss ja auch hoch sein, was die Qualität betrifft. Und trotzdem ordnest du für dich ein, dass Perfektionismus weder gesund ist noch zielführend. Also wie kannst du Menschen, die aus dieser Ausrede, möchte ich fast sagen, einen guten Job machen zu wollen, dem Perfektionismus nacheifern. Wie kannst du da ein bisschen Druck rausnehmen, dass sie sagen, Perfektionismus ist nicht die Lösung? Was wäre eine bessere Alternative dazu?
Perfektionismus hat immer einen Grund. Wir wissen ja, es gibt nichts Perfektes, das wir auf die Reihe bekommen. Ein Mensch ist unperfekt und alles, was er schafft, ist unperfekt. Das heißt, Perfektionismus ist auch eine psychische Verirrung und die hat einen Grund. Also wenn ich angetrieben bin davon, es immer besser machen zu müssen, hat das irgendeine Ursache. Und das kann Angst sein oder Minderwertigkeit, konkrete Ereignisse im eigenen Leben. Also ich finde, nur Symptome zu behandeln, ist oft nicht so ganz wirkungsvoll, sondern man darf sich die Frage stellen, woher kommt das? Warum glaube ich denn immer noch, und ich kenne das auch heute noch, dass das nicht gut genug war? Es ist wenige Tage her, da habe ich wieder eine ganz angespannte Situation gehabt, ob etwas klappen würde. Und mein Umfeld schaute mich ratlos an, wieso ich an der Stelle jetzt angespannt war. Also wir dürfen da auch liebevoll mit uns sein. Also das muss ja nicht komplett eliminiert werden. Also ich halte die Ursachen vor, Forschung für das Wichtigste, weil wenn du einfach dich zwingst, nicht mehr perfekt sein zu wollen, indem du den Bleistift niederlegst, wirst du das Symptom überhaupt nicht bekämpfen. Es wird im Zweifel schlimmer wiederkommen. Ich glaube, wichtig ist, sich anzuvertrauen. Das ist auch ein Problem in der Justiz, dass Menschen, die auf hohem Niveau miteinander arbeiten, sich ihre Zweifel mitteilen und sagen, boah, ich hatte jetzt aber echt voll Angst. Da steht zwar in der Tagesschau, dass wir alles gerissen haben, aber ich habe eigentlich bis zum Schluss gebibbert. Und ich lade auch meine Kolleginnen und Kollegen, auch Jüngere ein, da ihre Ängste, weil bei uns geht es ja ums Richtigmachen, wir dürfen ja nicht Unrechtes tun, das ist ein hoher Druck, zu teilen. Oder auch, wenn jemand mal zerknirscht ankommt und sagt, ja, die Kammer hat das anders entschieden und dann rechtfertigen sie sich gleich und sagen, du, das gehört zu unserem Beruf dazu. Womöglich hast du tatsächlich einen Denkfehler gemacht, womöglich sieht es die Kammer einfach anders und beides ist in Ordnung. Mhm. Also erstens Ursachenforschung und zweitens ist Anvertrauen, Menschen anzuvertrauen. Mhm.
Was wären so, weil viele Menschen sind ja nicht auf diesem selbstreflektierten Level unterwegs, was sind denn so Richtungen, wo man suchen darf, wo Perfektionismus herkommen könnte? Was sind so Klassiker aus deiner Erfahrung?
Also mit ganz großer Sicherheit aus der Kindheit. Also wie wir aufgewachsen sind und wie wir unseren Wert dargestellt sahen, ne? Durch unsere Eltern, durch unsere Freunde. Da ist, glaube ich, eine Quelle für mögliche Probleme. Ja? Also ich glaube daran, je mehr ich mich damit beschäftige, dass diese ersten Jahre im Leben, leider muss man ja sagen, weil man da nicht so viel mehr Einfluss drauf nehmen kann, so wahnsinnig prägend sind. Und leider auch tut es wahnsinnig weh, sich damit zu beschäftigen. Denn viele kommen ja auch zu dem Schluss, dass sie eigentlich eine schöne Kindheit hatten und dann stellen sie doch fest, dass es da Bestrebungen gab, vielleicht auch in besten Absicht der Eltern, das kennen wir ja auch als Eltern, wo dann doch ein bisschen was schiefgegangen ist. Ja. Also ich glaube, überhaupt sich psychologisch begleiten zu lassen, ist sehr klug. Das ist besser geworden, aber kann auch, glaube ich, noch immer besser werden. Ich finde, genauso wie man zum Hausarzt geht, sollte jeder eine psychologische Betreuung haben, wo er jederzeit hin kann. Und dann heißt es halt, auf die Ursachen in der Kindheit zu schauen. Ich denke, da kommt das meiste her.
Mhm. Ist auch meine Erfahrung, aber auch, wie du sagst, mit viel Ablehnung verbunden, aus Loyalitätsgründen, aus Gründen, dass es einfach schmerzt, in alte Erfahrungen reinzugehen. Und einfacher ist natürlich, den ganzen Tag am Handy sich abzulenken oder mit Alkohol oder mit gutem Essen oder wie auch immer, ist natürlich einfacher.
Erstmal,
genau, kurzfristig. Aber man merkt es dann eben in diesen Treibern, in diesen Triggern, die sich unter anderem in Perfektionismus etc. dann ausdrücken können. Wir hatten ganz am Anfang über Erfolg gesprochen und wenn man dich sieht, wenn man dich recherchiert, wenn man das Buch liest etc., dann würden viele Menschen sagen, diese Frau ist erfolgreich, nach so ganz klassischen Maßstäben. Auf deinem Instagram-Account gibt es eine wunderschöne Definition über Erfolg. Ich beschäftige mich viel mit Erfolgsdefinitionen und die hat mich wirklich auch sehr, sehr berührt, wo du schreibst, Erfolg ist, die eigene Brillanz zu erkennen. Fand ich erstmal wunderschön, habe dann aber sofort ein paar Abers gefühlt. Nicht nur bei mir persönlich, sondern auch im Wissen, wie andere Menschen denken. Ich glaube, viele Menschen würden sagen, das ist ja einfach, wenn man brillant ist. Aber ich bin ja gar nicht brillant. Ich habe nichts Brillantes an mir. Und du siehst da ein bisschen anders drauf und sagst, jeder Mensch hat brillante Anteile in sich. Wie können Menschen, die nicht aufs erste oder auch auf den zweiten Blick nicht erkennen, wie können sie da fündig werden bei sich selbst?
Würde ich das heute nochmal formulieren, würde ich diesen Begriff austauschen mit Exzellenz. Okay. Wo jetzt viele sagen würden, das macht's ja kein bisschen besser, exzellent bin ich auch nicht. Doch, denn Exzellenz bedeutet ja nicht, dass man brillant, also dass man sehr gut ist, so, sondern dass man in jeder Situation sein Bestes gibt. Ja? Das kann tatsächlich jeder. Also jeder kann mit seinen Fähigkeiten das Beste geben im jeweiligen Moment. Und das kann vielleicht auch an manchen Tagen einfach nur sein, aufstehen und sich einen Kaffee machen, weil mehr nicht geht. Das war jetzt übertrieben. Aber diese Vergleicherei, wer ist denn sehr gut, die hört ja nie auf und ist total absurd. Denn auch extrem erfolgreiche Menschen oder sehr schöne Menschen oder sehr reiche Menschen vergleichen sich auf dieser Ebene dann wieder mit anderen, ne? Und da gibt es ja kein Ende. So, das heißt, es zu vergleichen, ich bin ja nicht so brillant wie andere, bringt schon mal nichts. Und diese Exzellenz ist eben genau das Rädchen, das jeder an sich drehen kann, nämlich wo kann ich meine Talente, und Talente hat jeder, da würde ich mich festlegen wollen, wo kann ich meine Talente einbringen? Schwierig ist in der heutigen Zeit nur, dass wir ständig konfrontiert werden mit dem vermeintlichen Erfolg anderer durch die Visualisierung. Das hat das Leben, glaube ich, damals vor 40 Jahren etwas leichter gemacht an dieser Stelle. Und da bedarf es halt einfach einer gewissen Hygiene. Also ich würde einfach empfehlen, ganz dringend Social Media auf eine Viertel oder eine halbe Stunde am Tag zu reduzieren, allerhöchstens. Und dann auch, wenn da diese Sanduhr kommt, nicht nochmal auf Doch drücken. Ja? Um sich eben auf das eigene Leben zu konzentrieren. Das ist so, so wichtig. Und Exzellenz gibt es im eigenen Leben, wegen der Talente, die man hat und die man umsetzen kann.
Und wo man auch maßgeblichen Einfluss darauf hat, in der Definition, wie du es gerade gibst. Jana, ich könnte stundenlang mit dir noch weiter quatschen. Vielleicht tun wir das an anderer Stelle auch nochmal. Gibt es denn irgendeine Frage oder ein Thema rund um deinen Job, um das Thema Cybersecurity, was ich jetzt noch gar nicht angeschnitten habe, wo du sagst, das wäre schon wichtig, dass Menschen, die hier zuhören, das noch mitnehmen?
Ja, also ein Thema in dem Buch und auch viel in meinem Job ist ja, was passiert eigentlich mit Menschen in Unternehmen, denen sowas passiert wie eine Cyberattacke? Ne? Also du bist Unternehmensführer und dann wird dein Unternehmen angegriffen. Und wir haben es da mit einem Problem zu tun, das zum Beispiel in Japan viel extremer ist. Wir haben uns mal eine Weile gefragt, warum wir gar nicht so viel mit Japan gemeinsam ermitteln. Und dann kam irgendwie raus, ja, da gibt es wohl nicht so viele solche Angriffe, was natürlich totaler Quatsch ist. Sie werden noch weniger gemeldet als bei uns. Ja, also das Thema Scham, wenn es darum geht, angegriffen worden zu sein, ist gigantisch. Und das gibt es eben auch bei uns. Mir ist es schon ein Anliegen, auch wirklich konkret für meine Arbeit, den Menschen zu sagen, wenn Ihnen das passiert, bitte melden Sie diesen Fall. Denn jeder Cyberangriff, der nicht gemeldet ist, den gibt es nicht. Den gibt es nicht in der Kapazität, den gibt es nicht in der Cybersicherheitslage, den gibt es nicht zum Lernen, den gibt es nicht für neue Polizisten. Den gibt es einfach nicht. Wir gehen von riesigen Dunkelziffern aus und ich freue mich über jedes große Unternehmen, das angegriffen ist und da offen mit umgeht. Ich habe, und das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sagen möchte, weil das so ein toller Fall war, es gab mal eine Supermarktkette, die angegriffen wurde und es gab nur einen einzigen im Unternehmen, mit dem ich auch sprach, der sagte, wir müssen damit offen umgehen und wir schreiben es sogar ins Wochenblatt rein, dass es diese Woche keine Milch gibt, weil wir einen Cyberangriff haben. Und die so, bist du völlig wahnsinnig? Und er so, das machen wir. Der hat sich wie auch immer durchgesetzt und die Kunden, die sind da alle weiterhin gegangen. Und so, ja gut, dann trinken wir halt diese Woche keine Milch oder Hafermilch und fühlten sich informiert, sie fühlten sich abgeholt, sie haben etwas verstanden. Sie dachten, ach krass, es gibt keine Produkte im Supermarkt, wenn einer einen Cyberangriff erleidet. Ja, so. Also ich möchte dafür motivieren, melden Sie sich bei den Landeskriminalämtern, die haben alle eine sogenannte ZAC eingerichtet, eine ZAC, Zentrale Ansprechpartnerstelle für Cybercrime für die Wirtschaft. Die haben alle Hotlines, wo man sich melden kann, auch vor dem Angriff. Ja. Also dieses Thema, sich zu setteln für einen Cyberangriff, ist noch total unterbelichtet und das ist auch ein Teil meiner Präventionsarbeit, da eben das Bewusstsein zu schaffen, denn wir machen die Erfahrung, es kommen immer die Unternehmen am besten durch, die radikal mit diesem Angriff gerechnet haben. Und diese Bereitschaft zu sagen, ich werde angegriffen, im Zweifel nächste Woche und es wird richtig schlimm. Und dann überlege ich mir, wie setze ich meine Systeme auf, wo investiere ich und so weiter. Diesen Unternehmen geht es am Schluss am besten und das ist so ein Großteil meiner Mission.
Okay, werden wir auf jeden Fall in die Welt tragen. Meine letzte Frage, die ich jedem Gast hier stellen darf, ist, wenn wir jetzt mal nochmal von deinem Job alles auf eine Metaebene abstrahieren und du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Persönlich ist es, das wird jetzt vielleicht etwas überraschend kommen, und wirkt so altmodisch, aber es ist wirklich eine sehr schöne Beziehung zu führen. Das finde ich, ist die Keimzelle für das Wirken eines Menschen. Ja. Und es ist nicht austauschbar. Und also das möchte ich jedem mitgeben, auch wenn das jetzt gar nicht zum Thema Cybercrime passt. Wenn man den Menschen noch nicht gefunden hat oder wenn es schwer in der Beziehung ist, man darf diesen Traum nicht aufgeben, weil ich glaube und ich bewundere auch immer andere Paare, die so toll sind miteinander und sich gegenseitig unterstützen. Es ist so schön, wenn Menschen zusammen sind und durch das Leben gemeinsam gehen, Höhen und Tiefen zu erleben und gemeinsam in die Zukunft zu blicken, diese Liebe zu erfahren. Das ist einfach ganz wundervoll und nicht austauschbar. Ein Job ist am Ende auch einfach ein Job, auch wenn er so menschlich ist, wie meiner sein darf. Aber man kommt am Ende nach Hause und wenn da der Mensch wartet, der für einen ist, das ist einfach das Größte.
Vielen Dank. Ich finde es gar nicht altertümlich, sondern sehr modern. Und ich glaube, es wird auch die Menschheit immer begleiten. Auch durch jede Studie belegt, dass persönliche Beziehungen am Ende das ist, was Menschen das Leben ausmacht. Für die Menschen, die nicht den Luxus haben, eben in einer Partnerschaft leben zu dürfen, sind auch enge Beziehungen im anderen Kontext ähnlich wertvoll. Aber dass wir bei all dem Stress und all den Themen und so, die wir haben und vor allem, wie du auch berichtet hast, du darfst viel die negativen Seiten vom Menschsein eben sehen, dass wir trotzdem unsere liebsten Menschen im nächsten Umfeld priorisieren und ihnen die höchste Aufmerksamkeit geben. Vielen Dank, Jana, dass du hier warst. War richtig erhellend für mich, glaube für viele Menschen, die zuhören auch. Und danke, dass du so eine wichtige Arbeit machst.
Danke dir sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.